HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Es ist Sonntag. Guten Morgen, kurz nach 10. 10.09 Uhr, um genau zu sein. Zeit für den HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer und einer Frau, die, glaube ich, fast alle von uns aus dem Fernsehen kennen. Denn Ende der 90er hatte sie in Deutschland, glaube ich, einen Bekanntheitsgrad, der lag bei 98%. Ein absoluter Medienprofi ist sie. Heute zugeschaltet aus dem Studio in Düsseldorf, the one and only Verona Poth. Guten Morgen.
Es gibt auch nur eine Bärbel und das ist die Bärbel Schäfer, the one and only.
Und du bist auch endlich unser Gast und wir sind eben leider nur übers Ohr verbunden, aber super, dass du das Haus verlassen hast.
Ich dachte gerade, du willst sagen, wir sind beide übers Ohr gehauen worden.
Nein, natürlich nicht. Weil normalerweise gibt es bei der Familie Poth ja ein ganz, ganz strenges Sonntagsgesetz. Ja? Wie lautet das?
Ja, da wir ja zu Hause so ein bisschen zweisprachig unterwegs sind, ich erziehe ja meine Kinder also auch mit Spanisch, haben wir Dia de la Familia sozusagen unseren Sonntag genannt, der Tag der Familie. Das bedeutet dann auch, dass ich versuche, dass meine Jungs Sonntag bei uns zu Hause bleiben und nicht weggehen. Nicht so streng, aber wir machen dann schöne Dinge. Wir machen eine Radtour oder Rasenmähen, wir räumen das Haus auf oder die Kinder schrubben mit der Zahnbürste die Felgen von Franjos Auto. Während ich im Schatten sitze und mein Buch lese.
Davon bin ich ausgegangen.
Ja.
Genau, du musst dich auf die Lesetour auch vorbereiten, Verona.
Es ist alles wie früher. Also
ja.
Genau.
Die
so.
Männer arbeiten für dich und du liegst im Gartenstuhl.
Genau, die Diva persönlich.
Und siehst dabei perfekt aus. Ich habe das Gefühl, wenn man dein aktuelles Buch liest, du hast sowieso die Männer ganz gut im Griff, oder?
Ja, nimm dir alles und gib viel. Also hätte ich das Buch nur über Männer geschrieben, hätte ich gesagt, nimm dir alles und gib wenig. Aber ich habe es ja aufs Leben bezogen, da kann man ja ruhig sagen, nimm dir alles und gib viel.
Was hat dir das Leben denn geschenkt?
Ja, also ich bin ja schon ein bisschen gläubig. Ich sag mal ein bisschen, weil ich nicht so eins zu eins jeden Sonntag in der Kirche sitze. Aber ich bin schon gläubig und ich glaube an das Gute, ich glaube an Gott. Und wenn man dann mal so ein Gebetchen spricht, dann bedanke ich mich eigentlich immer als erstes, bevor ich anfange mit meinen ganzen Wünschen, wie die meisten Menschen, für meine Gesundheit. Weil ich glaube, ohne Gesundheit bringt dir alles nichts. Dann bedanke ich mich für meine tollen Kinder und meinen Mann, dass ich die habe, dass die gesund sind, dass wir zusammen sind. Und dann freue ich mich, dass ich in ein Land lebe ohne Hunger und Krieg. Das sind so die spannendsten Dinge. Und dann kommen natürlich meine unzählig vielen Wünsche und Bitten. Die kommen ja dann leider doch immer ins Gebet. Aber das ist so das Wichtigste. Und das hat mir das Leben geschenkt. Und ich finde, ja, man muss auch ein bisschen clever sein, pfiffig, eventuell auch sogar ein bisschen schlau, damit man sein Leben auf die Reihe kriegt. Und man
das hast du auf jeden Fall ja geschafft. Und wir haben heute ja einiges zu bereden an diesem Sonntagmorgen. Hast du denn, weil du gerade gesagt hast, okay, du bist so ein bisschen gläubig, also der Kirchenbesuch gehört für dich nicht dazu, aber hast du einen Ort oder ein Ritual, eine bestimmte Uhrzeit, wann du betest?
Also mit bisschen, glaube ich, wollte ich sozusagen beschreiben, dass man nicht sagt, ich bin jetzt 100% jeden Sonntag in der Kirche. Ich bin natürlich schon sehr gläubig an den Gedanken, die ich habe. Ich glaube an das Gute und ich glaube an Gott. Und ich glaube, wenn man an das Gute glaubt, dass man da auch was zurückbekommt, weil man sich ja dadurch schon immer den Guten orientiert. Und für mich ist es so, dass ich das natürlich in mein Leben einfließen lassen wollte und keinen bestimmten Ritualen nachgehen wollte, die vielleicht ein bisschen vorgegeben sind seit 200.000 Millionen Jahren, sondern meine eigenen. Das heißt, wenn mir danach ist, dann gibt es ein kleines Gebet. Wenn mir danach ist, rede ich mit Diego abends darüber, dass es Gott gibt und dass man ihn zwar nicht sehen und anfassen kann, aber dass ich davon überzeugt bin, dass es was Gutes gibt. Und der kleine Roccolito ist ja erst 7, der schläft in meinem Bett. Und letztens hat er gebetet und hat irgendwie sich...
Der hört sich die ganzen Gespräche mit dir und Franjo an und dann schläft er erstmal eine Runde.
Ja, Franjo kommt immer später, glaube ich, ins Bett. Der ist schlau wie alle Ehemänner, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe. Aber der Roccolito hat irgendwann mal ein ganz süßes Gebet, sich eine halbe Stunde bedanken für Oma, Opa, Papa, Mama, alle, die wir haben. Und am Ende sagt er, und ich wünsche mir ein bisschen mehr Geld für den nächsten Urlaub.
Nimm dir alles, gib viel, heißt dein aktuelles Buch. Wir reden gleich weiter an diesem Sonntagmorgen. Verona Poth ist unser Sonntagsgast. Du hast uns viel gegeben, nicht nur in den 90ern, auch danach. Einfach ganz viel an Entertainment, an ganz witzigen Momenten. Einige werden wir heute vielleicht nochmal aufleben lassen. Ich freue mich, dass du unser Gast des Tages bist, liebe Verona. Gleich mehr mit dir. Unser Gast an diesem Sonntag ist Verona Poth. Familie ist ihr wichtig. Sie hat ihr Haus in Düsseldorf verlassen, um heute am Sonntag das Pothsche Gesetz zu brechen. Sonntag ist Familientag, also die Jungs sind zu Hause und Mutti arbeitet. Und du bist ja immer eine Working Woman gewesen. Wir duzen uns heute an diesem Sonntag, weil wir uns nun auch schon das eine oder andere Jahr kennen. Und wir reden heute über dein neues Buch, Nimm dir alles, gib viel. Was bist du für eine Mom?
Also das hört sich in der geschriebenen Form viel strenger an, als wenn ich es jetzt so schön erzählen kann. Das ist natürlich nochmal anders. Aber ich bin schon eine strenge Mama. Ich bin zwar 68 geboren, aber ich bin da ja nicht groß geworden. Und meine Kinder nennen mich El Capitan, weil ich natürlich auch, wenn ich ehrlich bin, sogar El Kommandante, weil ich natürlich schon auch immer so auf Zack bin. Ich möchte, dass meine Kinder auf jeden Fall ihr Abitur machen, dass sie ein Studium abschließen, dass sie Sport machen. Ich kenne viele Mütter, die sagen, ja, du weißt jetzt schon alles und bist da so streng. Ich sage dann immer, ja, aber meine Kinder wachsen mit so viel Liebe auf und haben das so schön zu Hause. Sie müssen ja auch mal ein bisschen Leistung bringen.
Also du forderst auch was von den Kindern oder sagst, man kann auch was fordern?
Ja, schon viel, weil ich möchte Kinder haben, die Respekt haben, die klug sind, die die Welt auch ein bisschen in ihren jungen Jahren schon verstehen. Und dazu gehört eben auch eine positive Leistung, weil ich finde, dann haben sie für sich was geleistet und dann können sie sich entscheiden später, ob sie einen Job mehr so Business machen oder kreativ arbeiten, aber das ist mir schon wichtig.
Genau, du schreibst auch in deinem Buch, ich nehme mir alle meine Rechte als Mutter heraus, um meine Kinder mit strenger Flosse zu respektvollen Menschen zu erziehen, aber ich gebe ihnen eben auch viel, meine gesamte Kraft, Aufmerksamkeit, Liebe, mein Herzblut, Wärme, Geborgenheit und die richtigen Werte mit auf dem Weg. Eine Erziehung, die ich nicht dem Zufall überlassen wollte und mir aus diesem Grund einen genauen Plan erstellt habe. Was gehört denn zu dem Plan? Also zum Beispiel schreibst du auch, wenn ihr fliegt. Also Kinder fliegen Echo. Warum?
Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Dubai fliege, finde ich, ich als erwachsene Frau habe mir sozusagen alles selbst aufgebaut und Franjo für sich genauso.
Also du sitzt Business.
Nein, wir beide
die
haben
Kinder auf der Tragfläche und du sitzt in der First Class.
Ja, also es ist so, dass ich das tatsächlich so mache und meinen Kindern auch so erklärt habe. Für mich ist Business, Eco, First Class nicht das Wichtigste im Leben. Aber wenn wir ehrlich sind und sagen, okay, wir erwachsenen Menschen, wir können uns das leisten, weil wir uns das erarbeitet haben, ich nehme einen Businessflug, finde ich das vollkommen legitim, sonst wird da ja auch keiner drin sitzen. Aber die Kids, die sitzen dann auf einmal in so einem großen Sessel, Fernsehen, die Stewardessen kommen, Cola, Fanta, Limo und noch ein Geschenk. Und ich finde, so ein kleiner Mensch, der hat ja später gar keine Chance, sich mal auf so einen Flug vielleicht zu freuen, weil er dann sagt, da bin ich ja schon drauf groß geworden. Wo ist denn die First Class? Mhm. Und ich habe viele Kinder und Kids beobachtet, die zwischen 7 und 18 waren, also gerade erwachsen geworden sind, die dann sehr fordernd waren, wenn die Eltern die ein bisschen zu sehr ihr Leben mitleben lassen haben.
Also du sagst, alles im Leben muss, wenn ich dich richtig verstehe, dann auch eine Steigerung haben, dass man auch einen Wert zu schätzen weiß. Und sitzen dann die Kinder alleine in der Echo? Oder?
Ja, also wenn wir zusammenfliegen inland, dann sind Rocco und Diego natürlich perfekt zusammen, ist ja klar. Dann ist das für mich auch vollkommen okay. Und Diego sagt auch, Mama, ich finde das voll cool. Dann gibt es natürlich auch mal Flüge, wo es gar nicht anders geht, weil der Kleine nur mitkommt. Den würde ich ja nie alleine in die Eco setzen. Dann sitzt der wieder Business. Schlau wie er ist, sagt er, ja, Mami, hier ist das irgendwie noch cooler. Sag ich, ja, Mäuschen, das mag ja so sein. Aber dann bist du halt mal mit reingerutscht. Und inzwischen sagt er selbst der Kleine immer, Mami, rutsche ich heute wieder in die Business? Dann sage ich, nee, heute rutscht die Mami mal in die Eco, weil nämlich weder Papi oder noch Diego mitfliegt. Und dann sitzen wir eben beide da.
Und wie also machst du es mit Mischung. Klamotten? Weil Flüge ist ja das eine, das ist ja Urlaub, das ist für viele ja die Ausnahmesituation. Viele Eltern ringen eben damit, dass die Kinder gerne Markenklamotten haben wollen. Wie wird das Thema bei dir gehandhabt? Bist du da auch streng?
Ja, da bin ich gar nicht so deutsch, weil ich bin ja auch Südländerin zur Hälfte und habe wohl auch viel in mir, obwohl ich natürlich hier komplett in Deutschland groß geworden bin und sehr deutsch denke, ist das so ein bisschen südländisch, da rede ich gar nicht so viel drüber. Es ist für mich eigentlich selbstverständlich, dass meine Kinder nicht in Markensachen groß werden. Und ich verstehe auch nicht, ehrlich gesagt, manche Eltern, die sagen, ja, aber dann will er doch unbedingt die Schuhe oder dann fängt er an zu weinen, wenn wir ihm nicht diesen Pulli für so und so viel, was weiß ich, 500-600 Euro kaufen. Ich sag zu Diego, der ist 15, ja, weißt du, Mäuschen, klar, kriegst du zu Weihnachten mal was Cooles von Off-White oder irgendwas. Dann fragst du deine Großeltern, du hast zwei Onkels, wie ich immer so schön sage, und Papi und mich. Ja, und dann kriegst du es auch zusammen, aber dann hast du nur eine Sache oder du kaufst dir mehrere andere Dinge. Dann hat er natürlich ein paar coole Sachen im Schrank, aber nicht den ganzen Schrank voll.
Und man merkt eben schon, wenn man liest, nimm dir alles, gib viel, dass du eben auch tatsächlich forderst. Also nicht nur in Sachen sich jetzt konzentrieren, höflich zu sein und all diese Dinge. Wenn man nochmal auf die Noten kommt, dass du eben sagst, okay, Noten erwarte ich auch was, also mindestens eine 3, das schreibst du auf jeden Fall so. Schuhe ordentlich hinstellen, die Sweatshirts falten, das Bett machen, eben auch im Haushalt helfen. Das ist für dich selbstverständlich.
Ja, also ich habe überhaupt keine Regeln zu Hause aufgestellt, wer was macht, sondern es ist einfach so, ich verlange von Diego mit 15 einfach, wenn er sich auszieht, sage ich, ja Diego, du bist ja keine Banane, die die Schale einfach runterzieht und fallen lässt. Ne, du bist 1,83 und du bist so schlau und pfiffig. Du wirst doch noch als dieses tolle Kind dein Sweatshirt aufhängen können. Ja, weil da auch ein großer Haken ist, den ich persönlich angebohrt habe, dann wird es aufgehangen. Dann sage ich, oh Mäuschen, guck doch mal, hier ist die Wäschetruhe. Du kannst doch auch nicht immer die Socken genau 30 cm daneben schmeißen. Das kann ja nicht so schwer sein, ne?
Ich habe auch zwei Jungs. Ist das ein Jungsthema oder
es
was?
Es ist ein Jungsthema, ich sage es dir.
Oh, wir müssen da gleich drüber weiterreden. Es macht mich wahnsinnig. Verona ist unser Gast an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir müssen gleich nochmal reden über Kinder und Mütter, die eben auch in der Öffentlichkeit stehen. Denn sowohl in der Zeit als auch bei Vox ist es so, dass du jetzt öfter mal mit Diego auftauchst. Man fragt sich, wo ist Franjo? Gleich mehr mit dir. Unser Gast ist heute ein Mensch, den Sie wahrscheinlich alle kennen. In den 90ern hatte sie einen Bekanntheitsgrad von 98%. Verona Poth, unser Gast heute an diesem Sonntagmorgen. Und wir haben eben schon über Kinder und Erziehung gesprochen, liebe Verona. Wir duzen uns, weil wir uns beide eben auch kennen. Auch dein ältester Sohn rückt jetzt immer mehr so ein bisschen in die Öffentlichkeit. Warum ist das so? Warum teilt ihr euch das?
Ja, also beide. Selbst der kleine Rocco mit 7 war vor kurzem mit mir in so einem Vergnügungspark in Hamburg. Und da war auch eine Präsentation und waren natürlich auch andere Prominente eingeladen, auch Kinder. Und das war ganz niedlich. Ich habe mich entschlossen, von Anfang an meine Kinder sozusagen nicht zu verstecken und sie so aus der Öffentlichkeit herauszunehmen. Mhm. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir leben im Zeitalter der Handys. Egal wo ich bin, werde ich fotografiert. Am Flughafen, im Restaurant, an der Zollkontrolle, jetzt hier auf dieser Radiostation. Und ich möchte, dass meine Kinder gelegentlich mal mitkommen, auch ohne Publikum, und gucken, was macht die Mami eigentlich? Weil mein Beruf wirkt ja so, als würde ich nur Spaß haben. Ich habe sehr viel Spaß, aber
also
es
ich
ist
finde, bis
harte
jetzt läuft es bei uns ganz gut. Wir haben ja schon.
Ja, Schwirbel, wir kennen uns
ach,
ja.
Arbeit schon. Ist das, was wir hier machen.
Ja, ich sage es dir, wir kennen uns jetzt auch schon locker über 20 Jahre.
Och, und sag das doch nicht so.
Nein, aber die wissen ja alle, dass wir 30 sind. Wir sind ja Kinderstars gewesen. Ja, weißt du, und das ist halt so, dass die Bilder im Fernsehen natürlich eine Rateshow, wie genial daneben lustig rüberkommen, ein roter Teppich mit einem Blitzlichtgewitter.
Aber ist doch was anderes, ob du als Eltern jetzt selber, da gibt es ja auch diese juristische Regel, ob man selber etwas veröffentlicht oder ob sie dann im Supermarkt an der Kasse, während du die Kinder gerade zusammenbrüllst oder mit ihnen schmust, dann gefilmt wirst. Ne? Es gibt ja auch Prominente, die sagen, roter Teppich, no way, nicht für meine Kinder. Ne?
Ja, es macht nur so wenig Sinn, wenn man ein Mensch ist, der so lebt wie ich, die Kinder außen vor halten zu wollen, weil es geht ja gar nicht. Ich fliege ja auch privat sehr viel mit meinen Kindern mal irgendwo hin. Jetzt zum Beispiel in den Skiurlaub nach Ischgl. Da wird es natürlich sein am Flughafen, dass die Leute Fotos machen. Und ich habe einfach gedacht, soll ich jetzt jeden ansprechen und sagen, Entschuldigung, können Sie es bitte löschen? Entschuldigung, nicht mit meinen Kindern. Entschuldigung, lassen Sie das. Mhm. Oder soll ich eine Decke über den Kopf werfen, wie beim Wellensittich, wenn die schlafen sollen? Oder wir erinnern uns an Michael Jackson, den bunte Masken Blanket kaufen mit Spider-Man und vorne drauf und dann später mich wundern, dass sie dann vielleicht auch in eine Psychiatrie landen, wenn sie dann langsam in die Pubertät kommen. Meine Kinder checken einfach Mamis Arbeit, die ist Backstage ganz schön anstrengend. Die steht ganz früh auf, die packt wie eine Wilde den Koffer, dann kommt irgendein Visagist, dann rennt sie um ihr Leben zum Flughafen, dann checkt sie ein, dann checkt sie aus, dann hat sie am Telefon 1000 Gespräche. Sorry, ich komme später, ich komme doch nicht später. Können wir vielleicht die Bücher morgen signieren? Das Interview ist in einer halben Stunde fertig, versprochen. Ich lese es gegen, ich melde mich. Und dann gucken die mich an und sagen, Mami, du bist ja irgendwie voll im Stress. Dann sage ich, komm, weiter, zack, zack.
Und die müssen auch auf Zack sein. Ich meine, so Schneckenkinder an deiner Seite kannst du auch nicht gebrauchen,
nee,
oder?
Nee, also Schneckenkinder, da hätte ich auch direkt so einen Mutterschaftstest gemacht, ob die von mir sind. Also als Schneckenkind kommt mir nicht ins Haus.
Du schreibst in deinem Buch, nimm dir alles, gib viel, nochmal ganz klar, seitdem ich denken kann, ja, ist mein stärkster Muskel der Wille, mein Wille. Also und so trainierte ich mit meinem Willenskraft-Bizeps schon zu Klein-Verona-Zeiten mit Groß-Verona-Wünschen. Ich wollte Karriere machen, Geld verdienen und unabhängig sein. Das hast du ja geschafft. Deine Kinder bekommen das jetzt mit. Was denken die über deinen Job, wenn ihr dann darüber redet? Du hast es gerade beschrieben, diesen Alltag. Gibt es darauf Reaktionen nach einer Produktion zum Beispiel mit Diego?
Ja, auch tatsächlich mit beiden, aber natürlich, Diego ist schon so ein bisschen auf Augenhöhe mit 15 Jahren. Und wenn er vor mir steht, ich meine, der ist 1,83, der ist größer als ich, der guckt mir natürlich schon voll in die Augen. Und ich sage auch, Diego, ich habe eine Anfrage für eine Sache, die zu dir passt. Wir würden beide nach Hamburg fliegen, wir hätten ein paar Interviews, du bist einfach wie du bist. Ich sage dir das Thema, du würdest so und so viel Geld dafür kriegen, möchtest du das machen? Und er sagt dann, ja, super. Und dann freut er sich, das ist natürlich eine Gage angebracht für einen 15-Jährigen. Ist natürlich auch.
Kann er da mit dem Geld machen, was er will, oder muss er das sparen?
Nee, also ich habe Diego schon so erzogen, dass er das alles selbst entscheiden kann. Aber wir sind sehr offen, wir besprechen alles. Mhm. Er hat ein Girokonto, da ist auch jetzt wirklich kein Vermögen drauf, aber hat er sich zusammengespart. Und damit kann er ganz gut umgehen. Mhm. Er hat ja so eine ganz normale Kreditkarte. Banking Online, Online-Banking, man merkt, ich komme aus einer anderen Zeit, die hat er natürlich im Griff. Aber er bespricht alles mit mir, wenn er sich was kaufen will, weil er auch...
Du füllst noch die Überweisung per Hand aus.
Du, ich fülle so einiges auch per Hand aus, damit die Leute sehen, dass ich echt schreiben und lesen kann. Was, stell dir mal vor, ich mache alles online, dann wird ja das Gerücht wieder aufkommen, was früher schon da war. Ich hatte nur Bild auf meiner Moderationskarte und gar keine Texte. Das hat man wirklich mal in der Bild am Sonntag geschrieben.
Stimmt, daran erinnere ich mich auch. Aber gibt es eine Bedingung dafür, dass er da mitmachen kann, zum Beispiel bei einer Produktion?
Nee, das ist, wir haben bei Genial daneben mitgemacht, da waren 5 prominente Eltern und die haben dann ihre Kinder mitgebracht und wir wurden einzeln aufgezeichnet und wir haben so Gegenstände erraten, die früher die Kinder noch nicht kannten.
Ah, das habe ich, glaube ich, gesehen. Das war lustig, so Papillotten und einen alten Commodore-Computer und so, und dann haben die großen Augen geguckt.
Ja, was das ist. Oder kennst du noch diese kleine Puppe, die mit so einem Häkelkleid über die Toilettenrolle gestülpt wurde?
Ja, meine du kennst Tante die, hatte das.
Ja, siehst du?
Das war immer so fremdschämend.
Und das hatte man noch hinten im Auto immer, ja, auf dieser Ablage hinten, die gibt's ja gar nicht mehr. Und Diego sagte, um Gottes Willen, warum eine Toilettenrolle unter der Barbie-Puppe im Rock versteckt und dann noch im Auto? Was habt ihr denn da gemacht?
Und aber diese Öffentlichkeit macht ja auch etwas mit Kindern. Also vielleicht müssen wir gleich darüber nochmal reden, weil du bist ja eine Person, die ja sehr professionell mit Öffentlichkeit umgeht. Kann man das den Kindern eben auch beibringen? Wollen wir gleich drüber reden?
Sehr gern.
Unser Gast, Verona Poth. Früher bekannt als Verona Feldbusch, aber ich glaube, mittlerweile kenne ich auch alle als Verona Poth, ne?
Ich denke mal.
Auf jeden Fall nach dieser Sendung.
Hauptsache nicht als Verona Bohlen.
Unser Gast an diesem Sonntag ist Verona Poth. Umgang mit Öffentlichkeit, liebe Verona, da bist du ein absoluter Profi. Man hatte über Jahre immer das Gefühl, hey, die Bild-Zeitung ist an deiner Seite und dein treuer Partner, egal was du machst, alles wird gut bewertet. Wir haben gerade über deinen Sohn gesprochen, der jetzt manchmal mit dir auch in Sendungen auftritt. Kann man Kinder auf Öffentlichkeit den Umgang mit Medien vorbereiten?
Ja, also für mich ist das so, ich mache sehr viel so auf eine natürliche Art und Weise, ohne so darüber nachzudenken im Sinne von, was sagen die anderen, wie haben die das gehandhabt oder was empfiehlt man mir. Für mich ist es so, dass ich meine Kinder kenne, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Franjo ist Rheinländer, der hat einen guten Humor, einen guten Spruch, der ist sehr, sehr entspannt und ist ein super, super Vater und wir gehen mit unseren Kindern sehr gut um. Rauchen, trinken, lügen, irgendwie heimliche Dinge machen, das ist bei uns einfach nicht drin, weil wir auf Ehre gehen, auf unser Vertrauen, einer für alle für einen. Wir sind sehr ehrlich. Ich plädiere bei meinen Kindern immer auf so, wir sind eins. Wir haben das gleiche Blut, wir haben das gleiche Herz, wir sind eine Familie und wir dürfen uns nicht belügen und hintergehen. Und Diego, ich sage, Diego, du bist offiziell noch ein Kind. Du bist keine 16. Du darfst nicht rauchen, du darfst nicht trinken und du musst zur Schule gehen. Das sind Dinge, die im Leben einfach muss und ich unterstütze dich da und ich will da nicht enttäuscht werden, aber du kannst andere Faxen machen und wenn ich arbeite, mein Job ist toll, der macht Spaß, wie viele andere Jobs auf dieser Welt. Und du kannst mitkommen, dir das angucken, lernen, wie man mit vielen Menschen umgeht, lernen, wie du mit deinem Namen Poth umgehst. Du kannst sehen, wie schwierig das ist, wie raffiniert Journalisten zum Teil sind, wie auch mitten in netten Interviews auf einmal eine Frage kommt, die gleich unter der Gürtellinie ist. Und dann musst du schlagfertig sein. Und wenn du dir das alles anguckst und dir das Spaß bringt, nehme ich dich ab und zu mal mit. Im Schnitt sind das alle 2 Monate mal ein Job.
Und hast du dann Angst, dass er vielleicht etwas ausplaudert, von dem du sagst, das soll privat bleiben? Oder was meinst du umgehen auch mit dem Namen Poth? Der hat ja eine Geschichte. Du hast eine Geschichte, Franjo hat eine Geschichte. Zum Teil habt ihr uns daran teilnehmen lassen. Das heißt, die nächste Generation hat ja auch diesen Rucksack, egal ob der jetzt was Schönes oder auch was Negatives drin ist, auch ein bisschen auf dem Rücken.
Ja, also ich finde den Rucksack, den meine Kinder tragen, einfach wirklich toll, weil da ist nichts drin, was wirklich irgendwie etwas ist, wo man als Kind, als Jugendlicher sich für schämt. Im Gegenteil, Diego hat gestern gerade ein Interview gegeben, ein kurzes, und hat gesagt, er ist ganz stolz darauf, was seine Mutter erreicht hat. Und dann habe ich hinterher auch gesagt, Diego, das finde ich total süß. Und dann sagt er auch zu mir, ja Mami, ich weiß ja alles über dein Leben und du hast dich ja von ganz unten nach oben gearbeitet. Du warst mal Miss Germany, Miss World. Meint er, warum soll ich nicht darauf stolz sein? Mhm. Du hast dein eigenes Ding gemacht, du hast deine Shows gemacht, selbst deine Musikkarriere, meint auch wenn sie noch so lustig ist, du hast immerhin eine goldene Schallplatte gekriegt. Und ich sage, Diego, weißt du jetzt...
Warte, wir spielen es nochmal an, ja? Nur für Diego.
Oh nein,
doch, komm bitte.
Oh
bitte
Gott,
nur ganz kurz.
Ritmo della noche.
Oh, ist so schön.
Ich bin kaputt. Oh.
Ja, Diego kennt eben alles.
Ja, und ich meine, das sind so Sachen, wo ich sage, das sind keine Jugendsünden, wo ich mich früher verzettelt habe. Und
hallo, dafür hast du eine goldene Schallplatte bekommen in den 90ern. 1990, glaube ich sogar.
Ja, das ist lange her. Aber weißt du, das sind ja natürlich stolze Momente. Und manchmal haben sich Prominente verrannt in irgendwelchen Filmchen oder andere Geschichten. Und dann ist denen das unangenehm. Aber ich habe das Glück oder den klaren Kopf immer gehabt, die Dinge, die ich gemacht habe, da kann man mit mir drüber sprechen, weil ich für nichts mich schäme oder etwas verändern wollte. Und deswegen haben meine Kinder einen guten Rucksack, finde ich, auf dem Rücken.
Lass mich nochmal auf eins eingehen, was du eben auch in dem, du hast ja ein Kochen mit dem Blub geschrieben, ja, dann der kleine Feldbusch, wenn die Hormone 9 Monate durchdrehen. Und jetzt dein drittes Buch, Nimm dir alles, gib viel. Und da geht es eben auch nochmal um den Umgang mit Presse. Viele Jahre lang war die Boulevardzeitung mit den 4 Buchstaben, BILD, mein Promofels in der Brandung, schreibst du immer freundlich und allzeit bereit für eine lustige Geschichte. Etwas, wofür du eben auch heute dankbar bist. Aber es ändern sich eben auch die Zeiten, weil zum Beispiel Menschen in den Redaktionen wechseln. Und zu dieser Zeit fühlte ich, dass die Bild eben nicht mehr auf meiner Seite war und nur darauf lauerte, eine Schmutzgeschichte zu finden. Kann man Kinder, kann man sich selbst, kann man junge Leute, die auch in die Öffentlichkeit drängen, auf den Umgang mit Presse vorbereiten? Weil du hast ja wirklich alles erlebt. Die Ohrfeige, das Getragenwerden, diese richtige Achterbahn aller Zeiten.
Naja, es ist einfach so, ich glaube, wenn ich nicht selbst seit 30 Jahren wirklich in dieser Showbranche wäre, mit Haut und Haar und mit allem, hätte ich auch meinen Kindern vielleicht das Fernsehen nicht so einfach zugesagt. Mhm. Wenn meine Kinder auf mich zugekommen wären, hätten gesagt, oh, ich möchte ins Fernsehen, ich möchte da gerne irgendwo mitmachen oder ich möchte Schauspieler werden und ich hätte einen ganz anderen Beruf, sagen wir mal, ich wäre Tierärztin geworden oder so, da hätte ich dann viel mehr Bedenken gehabt und wäre wahrscheinlich auch zögerhafter damit umgegangen und hätte sie keine Minute aus den Augen gelassen. Aber ich bin ja so wie der Wurm im Apfel in meiner eigenen Welt mit den Medien verbandelt.
Also,
ja, der Wurm
bist
ist
du der Apfel oder bist
Apfel.
Du der Apfel? Du bist der Wurm oder bist du der Apfel?
Ich bin natürlich der Wurm im Apfel, aber rundherum will ich sagen, kenne ich diesen Apfel in- und auswendig, weil ich da drin wohne, da drin esse und da drin schlafe. Das ist sozusagen mein Apfel. So, und da einen mit reinzunehmen, das kann ich blind, den kann ich an die Hand nehmen und sagen,
weil du die Gänge selbst gebohrt hast.
Ja, dir kann ja nichts passieren. Ich bin ja eine Löwenmama und wenn man nach meinen Jungen greifen würde, da schnappe ich nicht nur zu, da beiße ich die ganze Pfote ab.
Du machst mir Angst. Liebe Verona, unsere Löwenmama, heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Und Löwenmamas brauchen eine starke Stimme. Ritmo della Noche haben wir gerade schon gehört. Wir spielen es jetzt nochmal in voller Länge und dann müssen wir einfach über Gesang reden und Stimmlagen, okay? Gleich mehr mit dir, liebe Verona.
Ich trinke erstmal vor Schrecken ein bisschen Wasser.
Unser Gast Verona Poth hat ihre Autobiografie geschrieben. Nimm dir alles, gib viel. Und dieses Prinzip, wofür steht das? Nimm dir alles, aber gib eben auch viel.
Das Prinzip steht eigentlich dafür, dass man keine Angst haben soll im Leben, sich für Dinge zu entscheiden. Und dass man auch ein bisschen frech sein muss, ein bisschen vorwärts gehen muss. Ich war als Kind ganz normal, aber einfach ein bisschen schüchterner. Ich will nicht sagen, jetzt super schüchtern, aber ein bisschen. Und wenn einer 10 Ballons in der Hand hat und es gibt 15 Kinder und man dann so lange guckt und immer sich ganz hinten anstellt, dann kriegt man eben keinen. Und da muss man eben ein bisschen pfiffig sein, sich ein bisschen vordrängeln und mal gucken und dann eben auch mal sich einen schnappen, weil sonst geht man immer leer aus. Und das ist ja auch im Sinne, nimm dir alles, also wenn dir was geboten wird.
Wann hast du das denn zum Beispiel gemacht? Also war das bei deiner Dessous-Kollektion, die war ja, ich glaube, in über 60 Karstadt-Filialen, war das bei der Wahl zur Miss American Dream, da warst du die erste Deutsche, die mitgemacht hat, war das zur Wahl zur Miss Germany, als Sängerin, wann war das? Wann hast du gesagt, so, das schnappe ich mir jetzt, das will ich?
Ja, also im Grunde genommen war ich immer ein Mensch, der sehr logisch vorging. Also bei zum Beispiel Miss American Dream, die übrigens tatsächlich Donald Trump gehört. Das ist auch in meinem Buch sogar ein Foto.
Du hast Donald Trump, ja, stimmt.
Der hat mich sogar persönlich gekürt, weil ich war auch die Gewinnerin. Seine Miss American Dream 1985.
Oh mein Gott, und kannst du ihn nicht mal anrufen, ein bisschen Einfluss nehmen jetzt mal? Ruf ihn doch mal an.
Ich muss auch wirklich drüber lachen, dass ich ihn wirklich persönlich kennengelernt habe. Und man sieht es ja in meinem Buch. Ich habe es belegt ja mit dem Foto. Und es war damals so, er war gerade getrennt von seiner Frau. Und man hatte uns 100 Schönheitskönigen gesagt, wir sollen ihn auf gar keinen Fall ansprechen, weil die sich doch viele Mädels für ihn interessiert haben. Und als wir dieses Foto gemacht haben.
Hast du dich dran gehalten?
Ja, man sieht ja, ich sitze schon in der ersten Reihe, nimm dir alles, aber nicht direkt neben Donald. Und dafür wollte ich nicht über Leichen gehen. Also ich hätte mich nicht unbedingt mit Donald eingelassen, Donald Trump, nur um Miss American Dream zu werden.
Du wärst heute die Frau des amerikanischen Präsidenten. Hallo Verona, es hätte noch eine Stufe weitergehen können.
Ich sage es dir, und das wäre gar nicht so verkehrt gewesen, wenn wir an Evita denken, oder?
Mhm, genau. Und dann hätten wir alle wahrscheinlich mehr Spaß gehabt mit diesem Präsidenten, wenn du First Lady von Amerika geworden bist. Aber du sagst ganz klar, nicht zu schüchtern sein, auch mal etwas einfordern. Dazu gehört ja auch zu wissen, was man will. Wusstest du immer, was du wolltest?
Ja, zu wissen, was man will, ist bei mir eigentlich immer sehr schnell präsent, wenn ich über etwas nachdenke, außer zur Schulzeit. Da war das wahnsinnig schwer, weil ich einfach in einer Zeit zur Schule gegangen bin, wo man die Mädels hauptsächlich als Bürokauffrau in diese Welt losschicken wollte, mit oder ohne Abitur. Ist ja auch ein ehrenvoller Job. Und das war irgendwie nicht meine Welt. Und ich fühlte mich schon bei den Gedanken so eingefangen, wie so ein Vögelchen. Es gibt ja auch Vögelchen, die gerne im Käfig sitzen, so ganz nah am Kamin und gefüttert werden und das gemütlich haben, weit weg von der Katze. Aber ich wollte eben nah ans Feuer und nah an die Katze und dachte mir, wenn ich da reingehe, komme ich dann auch nicht mehr so schnell raus. Mhm. Und habe dann kurz vorm Abitur einfach meine Sachen gepackt und bin als Model nach Paris gefahren tatsächlich. Und habe damals meine Freundin Inga noch überredet, mitzukommen. Und zur Prüfung kamen wir wieder und sind natürlich dann durchgefallen. Aber es war klar, es war mit Absicht. Und daraufhin hat die Schule auch gesagt, so Feldbusch, das ist auch Zeit zu gehen, ne? Weil das absichtlich war. Und ich hätte jetzt genug Faxen gemacht.
Kein Abi in der Tasche, aber hast du den Job in Paris bekommen?
Den Job hatte ich schon vorher sicher. Nur ich wollte nicht dieses Abitur haben, weil ich Angst hatte. Dann geht die Maschinerie los und ich komme in diese Ausbildung. Und danach, vielleicht fühle ich mich wohl und dann geht ein bisschen mein Leben an mir vorbei.
Aber was hat dir da genau Angst gemacht? Weil das ist ja der Alltag von vielen, auch von vielen, die uns zuhören. Du hast eine Woche, da ist jede Woche wahrscheinlich anders. Aber viele haben ja von uns so ein Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Ritual, wissen genau, wann die Konferenzen mit den Kollegen sind. Viele auch, die uns jetzt zuhören. Was ist denn das, was dir an dieser Routine nicht gefallen hätte?
Naja, es ist einfach so, die Geister, die man rief, und ich sage auch immer, was der eine unbedingt will, will der andere nicht mal geschenkt. Also ich habe bei mir Management eine Assistentin einfach eine Woche mitgenommen auf meine Reisen, auf meinen Job. Sie hieß Carmen und ich dachte so, ich habe ihr einen riesen Gefallen getan.
Die war fertig nach der
Genau, du sagst es. Und dann hat sie mir handschriftlich einen Brief geschrieben. Liebe Verona, danke, dass ich das alles mit dir erleben konnte. Es war eine aufregende Woche, aber ich möchte einfach wieder an meinen Schreibtisch. Sei mir nicht böse. Sie sah auch etwas zerzaust und mitgenommen aus.
Dabei und da sitzt sie heute noch und ist glücklich. Das ist ihr Ort für ihr Glück.
Ja.
Aber du hast das Glück draußen gefunden. Jetzt habe ich eben angekündigt, Verona, dass wir über Singen reden. Ja? Wenn dich jemand fragt, kannst du singen, was antwortest du dem?
Ja, ich kann singen, aber nicht gut. Das ist die
da
Wahrheit.
Da haben wir schon mal was gemeinsam. Aber ja, im Gegensatz zu mir, traust du dich, das dann öffentlich zu machen und bekommst dafür noch eine goldene Schallplatte? Okay, was mache ich falsch? Klär mich auf.
Also ich weiß nicht, das ist ja auch so ein Prinzip, was in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt hat. Meine Mutter hat immer gesagt, erstmal ja sagen und später regelst du das, also wenn gute Angebote da sind. Weil manchmal sind die Menschen so zögerhaft. Aber es ist auch eine Tatsache, dass manche Dinge nur einmal gefragt werden. Und wenn du jetzt eine Praktikantin hast, man sagt, Bärbel Schäfer ist krank, können Sie kurz die Morningshow moderieren? Ja, jetzt oder nie? So, und wenn sie sagt ja, dann bereitet man sich 5 Minuten vor, gibt sein Bestes, vielleicht wird es richtig witzig und hinterher kommt jemand und sagt, das hat allen gut gefallen, das machen wir jetzt jeden 5 Minuten.
Wir müssen sofort Musik spielen.
5 Minuten.
Jetzt bringt natürlich die Leute hier auf schlimme Ideen. Aber
nein,
ich
du
bin
bist ja unersetzlich.
Natürlich.
Natürlich.
Das wollte ich hören. Gleich mehr mit dir, mein Schatz. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist heute Verona Poth. Sie war Musikerin, Model, Moderatorin, Werbeikone. Sie ist Instagram-Aktivistin, Buchautorin und, und. Liebe Verona, wenn du mal ein Formular oder in einem Formular deinen Beruf eintragen musst, was trägst du da eigentlich ein?
Ja, um es kurz zu machen, beim Arzt schreibe ich einfach nur TV hin. Weil der Rest erklärt sich in Deutschland. Funktioniert. Also zumindest bei den deutschen Ärzten, da kommt keine Beschwerde und nichts. Die sagen einfach, okay, super, dann wissen wir Bescheid.
In deinem aktuellen Buch erklärst du es Diego. Mama fragt er dich nämlich, was machst du eigentlich beruflich? Und wie hast du es Diego erklärt?
Ja, es gibt ja tatsächlich die Künstlersozialkasse und die unterstützt alle Menschen, die einen künstlerischen Beruf haben. Mhm. Und ich weiß noch, als ich 19 war, fing das an, dass ich ständig Rechnungen bekam und der Ernst des Lebens war auch bei mir angekommen. Und plötzlich kam die Post von der Künstlersozialkasse, dass die mir helfen wollen. Und das fand ich großartig und habe mich genau erkundigt. Und dann war das so, ich musste wirklich über Wochen belegen, ob ich wirklich einen künstlerischen Beruf habe. Und seitdem bin ich jetzt über 30 Jahre bei der Künstlersozialkasse. Damit will ich nur sagen, habe ich zu meinem Sohn gesagt, der damals 12 war, die Mami ist eine Künstlerin. Hier steht schwarz auf weiß, schau auf den Briefkopf. Verona Poth, Künstlersozialkasse. Und er, hä? Du und Künstlerin? Und ich, Diego, da steht so, schwarz auf weiß.
Damals gab es eben viele, aber eben nur eine Verona Poth. Viele junge Frauen, die so sein wollten wie du. Aber du warst die Ikone all dieser Frauen, die so sein wollten wie du. Wenn du heute auf Instagram guckst, wenn du heute auf Facebook guckst, was würdest du sagen? Wer ist die Verona von heute?
Ich würde einfach sagen, dass ich natürlich mich weiterentwickelt habe, ist klar. Und dieses Hallihallo, Hallöle, wo ist denn hier eigentlich der Eingang und der Ausgang? Damit gibt es immer noch ein paar kleine Witze, weil ich natürlich auch zu meiner Vergangenheit so stehe und das lustig finde. Aber ich bin natürlich inzwischen eine erwachsene Frau. Ich habe 2 Kinder, ich habe geheiratet. Ich sehe mich schon auch als Unternehmerin.
Also das würde jetzt nicht mehr passen, dieses Naiv-Schema, was du ja lange Zeit hattest.
Ja, also ich habe ja in meinem Buch zum Beispiel das erste Kapitel, die Gesangskarriere to go. Wenn man das gerade als erstes auch liest, dann denkt man, oh, da ist viel noch aus dieser Sprache von früher. Hallöchen, Popöchen. Aber schon beim 2. Kapitel ändert sich das, weil ich ja hier ganz klar die Ende der 90er beschreibe. Und auch mit dem Buch werde ich ja immer erwachsener, dass man zum Beispiel bei dem Kapitel, wenn es um meine Eltern geht, die leider nicht mehr leben und meine Mutter schwer dement einfach daran erkrankt war und ich auch diese Zeit irgendwie überstehen musste über viele Jahre und die waren wirklich sehr hart, dann merkt man natürlich auch in dem Buch, dass ich auch eine erwachsene Frau bin, dass ich auch natürlich wie alle Menschen irgendein Leid teilen musste, dass ich Sorgen hatte, dass ich natürlich auch verletzlich bin. Und ich finde das gut, dass das Buch lustig ist, Spaß bringt, aber dass es auch Kapitel gibt, wo man richtig einmal Luft holt und sagt so, oh, das ist schon sehr persönlich. Meine Mutter hat eben auch fast 7 Jahre war sie an Dement erkrankt und diese Krankheit ist nicht nur, dass die Menschen ihr Gedächtnis verlieren, sondern sie verlieren ihre Persönlichkeit. Das macht einen sehr traurig und es hat auch eine sehr garstige Seite. Also die Menschen sind nicht mehr wie früher und können ganz schön böse zu einem sein, obwohl man sich so bemüht, das trifft einem im Herz. Und das war auch so, dass ich wahnsinnig viel für meine Mutter gemacht habe und sie gar nicht mehr sie selbst so war, zu sagen, ach danke Mäuschen, dass du mir eine kleine Eigentumswohnung gekauft hast, dass du guckst, dass meine Krankenkasse bezahlt wird, dass du mich einlädst, mal am Wochenende mit mir essen gehst oder mir eine Reise nach Paris geschenkt hast, sondern es kam immer nur eine Ablehnung, es kam immer nur ja so wie so ein Schlag auf die Hand irgendwo und das weiß man ja, dass sie es nicht so meinte, aber es war wirklich hart und sie hat 5 Minuten vorher alles abgesagt, sie hat wochenlang nicht zurückgerufen, einfach das Telefon ausgemacht. Ich habe mir große Sorgen um sie gemacht, bin dann immer extra nach Hamburg geflogen, stand vor verschlossener Tür und manchmal ging es dann so, dass ich dachte, ihr wäre was passiert und dann hat Franjo mit mir lange geredet, ich habe auch viel geweint und dann hat er gesagt, komm, wir rufen jetzt die Polizei, es ist schon 3 Uhr, wir haben jetzt 4 Stunden angerufen, sie macht die Tür nicht auf und dann macht sie die Tür mit Lockenwickel auf im rosa Bademantel und sagt, ich dachte, wir wären morgen verabredet. Ja, das ist dann ganz bisschen witzig, aber eigentlich nicht wirklich witzig. Und dann ist man, ja, und dann sieht man auch eine Wohnung, die nicht mehr so aussieht wie früher. Es gibt 1000 kleine Flaschen und Blumen und geöffnete Briefe, von denen sich nicht mehr trennen will. Und man kann auch nicht als Tochter dann einfach mal kurz aufräumen, sondern dann ist das halt ihre neue Ordnung. Und der taffe Mensch von früher, der hübsche, elegante Mensch, also meine Mutter war immer so eine elegante Frau, ja, sitzt denn da so etwas zerzaust in diesem ganzen kleinen Wirrwarr und denkt, alles ist wie vorher. Und man merkt einfach, sie ist ganz hilflos.
Viele haben ja Angst davor, dass genau das eben mit ihren Eltern passiert, das, was du erlebt hast, dass sie sukzessive eben verschwinden. Was nimmst du mit, wenn dich jemand anders fragt, wie ist das?
Ja, ich versuche einfach den Leuten zu erklären, dass niemand davor bewahrt wird. Das Leben hat verschiedene Seiten. Wir alle haben ein Leben, wir haben unser Leben. Es ist auch nicht so richtig lang und deswegen sollten wir das Beste draus machen und eben auch uns viel nehmen, aber auch viel geben und anderen helfen, an andere denken, ein Vorbild sein, aber auch Spaß haben und auch mal Fünfe gerade sein lassen, ein bisschen locker bleiben und nicht immer so verbissen hinter Dingen herzulaufen und sich auch nie als Maßstab aller Dinge zu sehen, sondern auch mal zu sagen, klar bin ich mir wichtig, aber es gibt noch mehr da draußen und ich muss einfach auch tolerant auf die Welt zu gehen, entspannter. Und man ist ja nur zu Besuch und wenn man irgendwo zu Besuch ist, sollte man sich gut benehmen und es gehört einem ja auch nichts. Die Menschen wollen immer alles haben, 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 aber mal ganz ehrlich, man kann ja nichts mitnehmen.
Kann auch nichts mitnehmen und du sprichst schon ein bisschen so wie eine Politikerin. In einem Interview zu deinem 50. Geburtstag hast du ja gesagt, du bist bereit, ja, das Ministerium für Frauen tatsächlich zu übernehmen. Ich merke schon, es kommt ein bisschen dadurch. Sehr klare und sehr offene Worte von dir, liebe Verona Poth. Wir reden gleich weiter und ich freue mich einfach, dass du heute unser Gast des Tages bist. Ist an diesem Sonntag im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. In der Biografie von Verona Poth, unserem heutigen Gast hier im hr3 Sonntagstalk, geht es unter anderem um die Misswahlen. Da hast du ja gerade schon erzählt, wie Donald Trump dich gekürt hat. Aber es geht auch um witzige Zeiten, wie zum Beispiel die Phase, als du eine Werbeikone warst. Es geht um traurige Zeiten, die Phase, die Lebensphase, als deine Mutter ganz schwer an Demenz erkrankt ist. Und es geht um Karl Lagerfeld. Viele von uns haben ja den Tod sehr bedauert des Modedesigners. Der hat uns alle berührt. Und du hast ihn sogar mal getroffen. Er hat dir sogar das Brautkleid für die Hochzeit mit Franjo entworfen. Das ist ja irgendwie unglaublich. Und diese Hochzeit, die habt ihr in Wien gefeiert.
In Wien im Stephansdom. Und wer den einmal von innen gesehen hat, der weiß einfach, dass es unglaublich einfach diese Größe nicht nur, sondern diese Schönheit und die Geschichte dahinter. Das Kleid dann noch von Karl Lagerfeld dazu, das ist einfach nicht mehr zu toppen.
Ein Spalier und Chor von Kindern, die du lange unterstützt hast, ein unglaubliches Kleid. Ruft Lagerfeld dann an, sagt Verona, ich mach dir das Kleid oder hast du dann auch wieder den Mut gehabt? Denn das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip, was du uns erklärt hast. Nimm dir alles, also sei auch mal mutig, aber gib dann auch viel. Hast du ihn angesprochen?
Das hast du ganz gut beschrieben, weil nimm dir alles. Ich hatte den Mut, auf Karl Lagerfeld zuzugehen und gib viel. Ich habe 100 Kinder aus dem SOS-Kinderdorf aus Bolivien einfliegen lassen und die haben im Stephansdom den Kinderchor für mich repräsentiert. Und der Dorfleiter, der die Kinder mitgebracht hat, hat später in einer Rede gesagt, dass die Kinder sich bei mir bedanken und sie werden wahrscheinlich nie wieder den Sprung über den großen Teich schaffen, denn es sind alles Waisenkinder. Oh, ist ein bisschen traurig gerade, aber ja. Das war auch sehr bewegend. Ich selber bin
du hast das ja geschafft, du kommst ja auch, ein Teil deiner Eltern kommt, ein Teil deiner Seele, deiner Biografie ist eben auch in Bolivien und du hast da seit über 25 Jahren ja die Casitas eben auch aufgebaut. Du hast anderen Menschen einen neuen Weg geschenkt und Chancen ermöglicht, die sie sonst nicht gehabt hätten.
Ja, das war mir einfach ganz wichtig. Ich habe einfach spontan in einer Sendung von Johannes B. Kerner damals gesagt, das Jahr fing gerade an, ich werde dieses Jahr noch 1 Million D-Mark sammeln und damit nach Bolivien fahren und dort ein SOS-Kinderdorf aufbauen. Meine Mutter kommt aus Bolivien, mein Vater ist ja Deutscher, Hamburger halt und ich bin zwar da geboren, aber ich kam schon mit 9 Monaten nach Deutschland. Aber irgendwo hat es mich immer interessiert, da nochmal hinzufahren und etwas Gutes für die armen Kinder zu tun. Ja, und ich habe dann als One-Man-Show, ich bin ja nur eine Person, 1 Million Euro zusammengekriegt.
Du hast dein Wort gehalten.
Ja, und ich habe das im Grunde genommen irgendwann mal nochmal alles wirklich nachgelesen. Es waren also anstatt 1 Million D-Mark im Laufe der Zeit 1 Million Euro. Und das hat mich schon sehr stolz gemacht. Und jetzt heißen diese 12 Häuser in Bolivien Veronas Casitas, also Veronas Häuschen. Und das ist schon etwas sehr Besonderes.
Und die Kinder sind ja mittlerweile groß, ja, weil du hast, wann hast du geheiratet? 2000? Nee, 2001?
Ja, ich und Zahlen. Also in Wien habe ich geheiratet. Und nein, ich weiß auch noch, wie mein Mann heißt. Franjo.
Nee, 2,5.
2,5, ja, wenn du das sagst.
Gut.
Aber ich habe ja in San Diego vorher schon standesamtlich geheiratet. Aber auch da habe ich für dich kein Datum.
Dein Sohn heißt Diego, San Diego, genau. Und Wien. Und die Begegnung mit Lagerfeld?
Ich wollte die Herzenshochzeit haben. Stephansdom, die SOS-Kinderdörfer zusammenbringen. Und dieses Hochzeitskleid von Karl Lagerfeld war mein größter Traum, seitdem ich ungefähr 14 bin, weil ich hatte ja auch mein Modeatelier immer schön Design, 5 Jahre in Hamburg in der Rutschbahn. Genau. Und da habe ich immer gesagt, während ich noch selbst designt habe und meine Kleider gemacht habe mit meiner Freundin Sonja, in der Zeit habe ich immer gesagt, eines Tages wird Karl Lagerfeld mir ein Hochzeitskleid nehmen. Und alle haben gesagt, genau, das ist so ähnlich, wenn ich heute sagen würde, eines Tages werde ich Präsidentin. Das ist ja so eine Idee.
Das,
nein, um Gottes Willen, Bundeskanzlerin wird mir ja reichen. Aber das sind so Sachen, die man dann mit 14, 15, 16 sagt und keiner einen das glaubt. Und
aber wenn dann, es dann passiert, Verona, bist du doch diejenige, die sagt, habe ich euch doch immer schon gesagt, du musst das doch schon gefühlt haben und dann wird das wahr. Ich meine, du stehst dem gegenüber, der zeichnet dein Kleid, du stehst im Stephansdom und du hast dieses Kleid an. Unglaublich.
Es ist unglaublich, weil man nicht einfach anrufen kann und sich ein Kleid bestellen kann. Das Kleid wurde mir gerade angeboten, das wollte jemand für 180.000 Euro kaufen. Ich habe es natürlich nicht hergegeben. Ich will nur sagen, so ein Kleid von Karl Lagerfeld kann man nicht kurz mal bestellen, sondern ich hatte den Mut, ihn anzurufen, weil er in einer Sendung auf mich angesprochen wurde. Kennen Sie eigentlich Verona Feldbusch? Das ist einige Jahre liegt das zurück. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, was kommt denn jetzt? Er lebt ja schon so lange in Paris. Ja, die finde ich großartig. Also die ist super. Die ist schlagfertig, die ist pfiffig, die weiß genau, was sie macht. Die führt immer alle an der Nase rum. Die finde ich ganz toll. Und daraufhin haben alle mich angerufen, Freunde. Und ey, der ist so cool. Und hast du gehört, was er gesagt hat und so weiter? Und da habe ich gedacht, er kennt mich. Er weiß,
wer
ich bin.
Das ist wieder dieser eine winzige Moment. Also Chancen erkennen und Chancen nutzen, ja?
Genau, das hatte mir den Mut gegeben, Jahre später ihn einen Brief zu schreiben und dann bin ich 3-mal nach Paris geflogen. Er hat dieses wunderschöne Kleiddesign. Wir wurden Freunde. Es war auch so, dass er später Franjo kennenlernte. Wir hatten sogar mal ein Interview im deutschen Fernsehen. Da haben wir uns so schnell unterhalten, weil das haben wir ja gemeinsam, dass wir mit Untertitel übersetzt wurden.
Beide Hamburger, genau. Heute sprichst du aber so, dass wir dich im Radio gut verstehen. Ich freue mich, dass du unser Gast bist. Letzte Runde gleich mit Verona Feldbusch, wollte ich gerade sagen. Aber
ich höre es gerne noch.
Ja?
Ich kann damit leben.
Alles klar. Verona Poth, gleich mehr mit dir. So, hier ist der HR3 Sonntagstalk. Unser Gast ist heute Verona Poth. Letzte Runde, wir spielen entweder oder, liebe Verona. Und kurze Antworten sind hier Pflicht, okay? Geht das?
Ja, ich bemühe mich. Ich konzentriere mich.
Okay, lieber Botox oder früh ins Bett?
Früh ins Bett.
Gebe alles oder gib alles?
Gib alles.
Gebe alles? Das war doch die erste Version vom Titel. War das nicht ein falscher Imperativ?
Das merke ich doch nicht, liebe
Bärbel. Ach ja, stimmt.
Wie soll ich das denn jetzt rausfinden?
Ja. Lieber der mit dem Blub oder da werden Sie geholfen?
Vielleicht, oh Gottes Willen, da werden Sie geholfen.
Lieber nochmal singen oder lieber nochmal Piep moderieren?
Lieber nochmal Piep moderieren.
Zu Hause lieber Schlappen oder lieber High Heels?
High Heels.
Lieber nicht die Nägel gemacht oder lieber mit Bad Hair Day aus dem Haus gehen?
Bad Hair finde ich total in Ordnung.
Lieber Shooting für ein Playboy oder lieber für die Apothekenrundschau?
Die Apothekenrundschau ist mir sehr sympathisch.
Lieber hochstapeln oder tiefstapeln?
Gerne hochstapeln.
Wichtigste L-Kommandante Mama Verona Poth-Regel zu Hause?
Ihr könnt denken, was ihr wollt, aber machen, was ich sage.
Das habe ich von meiner Mama gelernt.
Arschbacken zusammenkneifen und vorwärts gehen. Den kleinen Arschbacken. Die kleinen Mini-Popöbäckchen, wollte ich natürlich sagen.
Wenn Dieter Bohlen dich anfragen würde, sitzt du bei mir in der Jury? Antwort, ja oder nein?
Dann gehe ich lieber zu Bärbel Schäfer und unterhalte mich mit ihr.
Oh, das ist doch eine tolle Alternative. Habt ihr eigentlich noch Kontakt? Nee, ne?
Nee, wir haben keinen Kontakt. Ich habe ihr ja gerade ein Buch geschickt mit persönlicher Widmung. Das habe ich auch gepostet vor einigen Tagen, zu seinem Geburtstag genauer genommen, habe ich geschrieben, lieber Dieter, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das sieht man natürlich bei dem Post. Ich kann gerne mal drauf gucken. Und habe das Buch dann abgeschickt, direkt nach Tötensen. Aber ich habe wirklich, jetzt, ob man mir es glaubt oder nicht, die Briefmarke vergessen.
Ach komm.
So, jetzt ist das Buch zurück.
Jetzt zurück. Und jetzt nicht Annahme, nicht verweigert, sondern...
Nein, nicht verweigert. Also ich bitte dich.
Nein,
nicht verweigert. Sondern er wartet wahrscheinlich schon immer auf dieses Buch, weil es gibt ja ein Kapitel und dann kam Dieter... Ja, jetzt habe ich die Briefmarke persönlich abgeleckt. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Das Buch müsste in wenigen Tagen bei Dieter sein. So ist das.
Ja, es ist, und wer das alles nachlesen will, muss sich das Buch natürlich irgendwie selber anschaffen. Nimm dir alles, gib viel. Du hast uns heute auch viel gegeben. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, liebe Verona. Ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Ich danke dir auch für dieses tolle Interview und ich freue mich immer, mit dir irgendwas Schönes zu machen.
Auf bald.
Auf bald, meine Liebe.
Bis dann. Tschüss, liebe Verona.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.